Riley. Es gibt ein Wort für dieses Wetter, das nur schön ist, wenn du mit einer Tasse Kaffee hinter der Fensterscheibe sitzt, nach einem Buch greifst und den Tag drinnen verbringst. Glückavidur. Das ist isländisch und bedeutet wörtlich übersetzt Fensterwetter. Es ist das dritte Wort in Cadens Collection of Beautiful Words. Ich hasse es, dass ich das weiß. Dass ich weiß, wie er aussieht, wenn er in sein Notizbuch schreibt. Und ich ihn noch so genau vor Augen habe. Damals in unserem Wohnzimmer, kurz nachdem er für sein letztes Highschool-Jahr zu uns gezogen war. Er saß in seinem dunkelgrünen Hoodie auf dem Sofa, die Füße gegen den Couchtisch gestemmt. Ein paar Strähnen seiner haselnussbraunen Haare fielen ihm in die Stirn. Es war still im Haus. Garantiert dachte er, er sei allein. Und plötzlich sah er ganz anders aus als sonst. Der draufgängerische, unkontrollierbare beste Freund meines Bruders Scott wirkte irgendwie sanft. Zum ersten Mal fiel mir auf, wie fein seine Gesichtszüge sind. Gerade braun, schmale Nase, zurückhaltend geschwungene Lippen mit einer winzigen, nahezu verblassten Narbe unten rechts. Caden mit seinem Notizbuch im Schoß war nur eine Momentaufnahme, ein flüchtiger Augenblick. Aber einer, der seither einen festen Platz in meinem Gedächtnis hat und in meinem Herzen. Caden mit seinem Notizbuch war mein erster Caden Whitney Behind the Scenes Moment. Glückavidur in New York. Liter um Liter dichten Regens rauschen auf uns nieder. Leider sitze ich nicht gemütlich zu Hause, sondern neben Scott im Auto. Regenwasser breitet sich in Seen über den Gullis aus. Vor uns braust ein gelbes Taxi durch eine Pfütze und duscht die Leute auf dem Gehweg mit einer gewaltigen Fontäne. Die meisten haben sich unter riesigen Regenschirmen verkrochen. Unter einigen tauchen wutentbrannte Gesichter auf. Und auch in Scotts Augen spiegelt sich Ärger. Genau wie in meinen wahrscheinlich. Seine sonst so ordentlich zurückgekämmte Frisur bildet ein chaotisches Durcheinander auf seinem Kopf. So oft ist er sich frustriert mit der Hand hindurchgefahren. »Ganz im Ernst, Lee«, »es ist unser Erbe«, fängt er wieder an, nachdem wir uns die letzten 10 Minuten angeschwiegen haben. »Wir sind spät dran, was an mir liegt. Als Gott bei mir klingelte, hatte ich nicht mal gepackt. Ich hatte in der Uni erst mit den Jungs Karten gespielt und dann beim Lernen quantenmechanischer Wellenfunktionen die Zeit vergessen. Immerhin hatte ich meine Reisetasche schon geöffnet, als Gott vor meiner Tür stand und ungläubig feststellte, dass ich nicht wie versprochen abmarschbereit war.« Und dann sagte ich auch noch, er solle mal nicht so tun, als sei unser lahmes Familientreffen ein verdammtes Finalspiel der New York Knicks. Scott stürzte sich direkt in einen seiner Vorträge über familiäre Verpflichtungen, unser Erbe und mein mangelndes Verantwortungsgefühl. Living Optics ist seit Generationen Teil unserer Familie. Scott setzt den Blinker, um auf den Zubringer zum Holland Tunnel einzuscheren. Und ich weiß, du hast immer nur gemacht, was dir in den Kram passt. Aber irgendwann kommt der Moment, in dem man Erwartungen erfüllen und seiner Verantwortung gerecht werden muss.
Caden. Neuartige Programme übersetzen nahezu jeden Satz aus jeder Sprache in jede andere. Trotzdem gibt es Worte, deren Bedeutung man bei einer simplen Übertragung nie ganz begreifen wird. Magua ist portugiesisch und wird im Wörterbuch mit Traurigkeit oder Kummer übersetzt. Es umfasst aber eine tiefgreifende Verzweiflung, einen herzzerreißenden Schmerz, dem ein Wort wie Traurigkeit nicht gerecht wird. Magua verändert deine ganze Welt. Als ich das New Jersey Trauma Center verlasse, trifft Magua mich mit voller Wucht. Magua ist das 98. Wort auf meiner Liste. Ein kurzer Moment freier Fall. Ich bin mit beiden Füßen auf dem Geländer zur Subway Station gelandet und habe mich fast im selben Augenblick wieder abgedrückt. Während ich in der Luft bin, höre ich überraschte Ausrufe von den Leuten auf der Treppe unter mir, garantiert Touristen. New Yorker sind zu stoisch oder mit ihrer Aufmerksamkeit bei ihren Handys, um einen Typen zur Kenntnis zu nehmen, der über ihnen durch die Luft fliegt. Mit über die Jahre antrainierter Präzision lande ich auf dem Metallgeländer, das die Treppe zur Subway in zwei Hälften teilt. Ich berühre den Handlauf nur kurz. Dann treffe ich auf die Stufen, hole mit 2 Langschritten Schwung, springe an die gegenüberliegende Wand und erwische mit den Fingern die Kante der halbhohen Balustrade. Von dort weht mir der warme, muffige Wind aus dem Subway-Schacht zu. Ich ziehe mich auf die Mauer und lasse mich herumschwingen. Kurz hänge ich auf der anderen Seite, stütze mich mit beiden Füßen am Beton ab. Unter mir drängen Leute auf den Bahnsteig. Ich höre bereits das Sirren der einfahrenden Bahn im Tunnel.
Mom! Spider-Man!
Auf die aufgeregte Kinderstimme hätte ich normalerweise irgendwie reagiert, aber es ist nichts mehr normal. Alles in der Peripherie meiner Wahrnehmung ist schwarz, tiefschwarz und undurchdringlich. Etwas lauert dort wie ein Monster im Schrank, und ich habe Angst, die Türen zu öffnen. Knapp 3 Meter unter mir tut sich eine winzige Lücke in dem Strom aus Menschen auf. Ich lasse mich mitten hineinfallen und dränge mich dann in den silbergrauen Wagen, dessen Türen sich gerade öffnen. Ich wünschte, mit dem Krankenhaus könnte ich auch die Realität hinter mir lassen. Ich wünschte, mit der abfahrenden Bahn könnte ich Riley vergessen. Ihre Verzweiflung, ihren Schmerz, ihre Fassungslosigkeit. Weil ich die... Scheiße. Weil ich die genauso fühle wie sie. Vielleicht ist das anmaßend. Scott ist schließlich ihr Bruder und nicht meiner. Aber er ist trotzdem der wichtigste Mensch in meinem Leben. Als das Krankenhaus mich gestern anrief, hielt ich das zunächst für einen schlechten Witz des Universums, für einen Albtraum. Aber die Wirklichkeit ist noch viel erdrückender, sodass ich nicht weiß, wie ich atmen soll. Margot. Vielleicht geht es Riley genauso. Vielleicht ruft sie mich deshalb immer wieder an, seit ich von meinem Platz an ihrem Bett verschwunden bin. Ausgerechnet mich. Ich hätte einfach niemals derjenige sein dürfen, der ihr sagt, dass ihr Bruder tot ist. Und das war auch nicht der Plan. Ihre Eltern haben mich gebeten, bei ihr zu bleiben, bis sie da sind. Sie sollten diejenigen sein, die ihr das beibringen. Aber sie mussten auf die erste Fähre am nächsten Morgen warten, um zum Flughafen zu gelangen. Und Rileys Beruhigungsmittel gaben zu früh den Geist auf. Mit ausweichenden Antworten hat sie sich weder von mir noch vom Klinikpersonal abspeisen lassen. Und so war ausgerechnet ich es, der ihre Welt zum Einsturz brachte. Ausgerechnet an mich klammerte sie sich in ihrer Verzweiflung. Und es war ausgerechnet sie, an der ich mich ebenso verzweifelt festhielt. Zwei Ertrinkende, die aneinander Halt suchen und doch zusammen untergehen. Heute hat sie mich wieder angerufen. Und ich bin losgefahren. Zum New Jersey Trauma Center, wo sie liegt und vielleicht genauso fühlt wie ich. Nur, dass sie wahrscheinlich nicht mal ein Wort dafür hat. Margot. Doch am Ende konnte ich es nicht. Bis zur Eingangshalle habe ich es geschafft. Dann bin ich umgekehrt.
Das war Somewhere in Summer von Tonja Krüger. Gelesen von Tim Gößler und Eileen Wrozina. Ein Hörbuch des Argon Verlags.